Das Thema, was uns gleich Professor Hagen präsentieren wird von dem Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden, da geht es um Nachrichtenkompetenz durch die Schule. Ja. Was waren die Beweggründe für die Stiftervereinigung, ein solches Gutachten in Auftrag zu geben?
Wir haben ja die alltägliche Datenflut, die wir nicht nur selber erleben, sondern wir sehen ja, dass die jungen Menschen in einem noch viel stärkeren Umfang digital unterwegs sind und zum großen Teil natürlich auch über Spiele und Kommunikation untereinander die ganzen Möglichkeiten nutzen. Aber dass wir gesagt haben, was ist denn erkennbar, wo wird jungen Leuten noch so etwas Ähnliches wie Nachrichtenkompetenz vermittelt? Wenn wir der Überzeugung sind, dass der Journalismus für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein unverzichtbarer, konstitutiver Teil ist, wie geht unsere Schule mit den Kindern um? Wie wird ihnen nahegebracht, beispielsweise, was ist ein professioneller, gut gemachter Artikel eines unabhängigen Journalisten im Vergleich zu irgendwelchen Blogs und sonstigen strammen Behauptungen, die für die von der Wertigkeit her nicht unmittelbar unterscheidbar sind.
Spannendes Thema. Die Ergebnisse werden wir jetzt gleich hören, wird uns vorstellen Professor Lutz Hagen. Aber erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Mayer. Und vielleicht noch ganz kurz was. Ganz kurz was zum Titel Nachrichtenkompetenz durch die Schule. Die Frage, die dahinter steckt, ist, was ist relevant Einfluss der Schule auf das Informationsverhalten von Kindern und Jugendlichen? Herzlich willkommen, Professor Lutz Hagen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Herbst. Vielen Dank, Herr Mayer, meine Damen und Herren, Herr Dr. Döpfner. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen kann und dass die Stiftervereinigung diese Studie ermöglicht hat. Die gewaltigen Änderungen, von denen heute Morgen schon die Rede war, die betreffen ja auch kulturelle Aspekte. Und hier geht es eben darum, inwiefern wir noch eine Kultur der Nachrichtenkompetenz haben, inwiefern das in der Schule vermittelt wird, inwiefern das auch in den politischen, in den schulpolitischen Vorgaben eine Rolle spielt. Bevor ich auf die Ergebnisse der Studie eingehe, möchte ich aber einige Thesen voranstellen, die sozusagen die Begründung für diese Studie liefern und die sozusagen die Rahmenbedingungen vorgeben. Das erste ist Ihnen nicht neu, die Nachrichtenwanderung wandert nicht nur in die digitalen Medien, sondern sie wandert in die sozialen Netzwerke. Facebook ist der Pressegrosso von heute, haben Sie gesagt, Herr Dr. Döpfner. Und wir werden gleich ein paar Daten sehen, die das bestätigen, auch wenn es vielleicht in Deutschland noch nicht ganz so weit ist wie in den USA. Wir müssen leider auch feststellen, dass die Qualität der Nachrichten, Qualitätsforschung ist einer meiner Schwerpunkte, nicht unbedingt zunimmt, sondern eher abnimmt, vor allen Dingen natürlich, weil die Ressourcen dafür verloren gehen. Wir sehen nicht erst seit der Diskussion um die Lügenpresse, darum wird es ja noch gehen, dass das Vertrauen in Deutschland in die Presse und eigentlich in allen westlichen Industrienationen schon seit Jahren eher mäßig ausgeprägt ist. Und ich habe mich hier vorsichtig ausgedrückt, die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz wird schwieriger. Vielleicht könnte man auch sagen, Nachrichtenkompetenz hat abgenommen. Zu diesen Punkten einige empirische Hintergründe. Die Reuters Digital News Survey von 2016 zeigt hier, wenn Sie sich die Altersgruppen anschauen, dass unter den 18- bis 34-Jährigen bereits online als wichtigste reguläre Nachrichtenquelle Fernsehen und Print abgelöst hat. Wenn wir die Leute explizit danach fragen, welches ihre Hauptnachrichtenquelle ist, dann sehen wir, dass in den Altersgruppen 18 bis 24 und 25 bis 34 eben nicht nur es bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte oder gut die Hälfte im Online-Bereich abgerufen wird, sondern wenn man das rote Segment ansieht, erkennt man, das sind die sozialen Medien, die Blogs, die notabene jetzt hier nicht in ihrer Unterhaltungsfunktion oder in ihrer individuellen Kommunikations, Funktionen abgefragt worden sind, sondern explizit als Quelle politischer Nachrichten. Und wenn wir dann über den Teich, nein, noch nicht, das ist ein Ergebnis aus der Bitkom-Studie, wo man eben auch wieder nach Altersgruppen schön gestaffelt sehen kann, dass unter den 16- bis 18-Jährigen, das ist der oberste Balken im zweiten Block, wo soziale Netzwerke steht, dass das eben dort auch schon fast die wichtigste Nachrichtenquelle im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr sogar gewesen ist. Wenn man in die USA schaut, wo gerne anschaulichen Etiketten, vielleicht nicht ganz stimmigen, aber doch viel gebrauchten Etiketten für die Generation Millennials, so ab Geburtsjahrgang 1995, Generation X ab 85 und Babyboomer ab 45 gebraucht werden. Da können wir sehen, dass die Babyboomer, und das ist eine ziemlich alte Generation, da gehöre ich schon dazu, das sind die einzigen, die als wichtigste Nachrichtenquelle noch ein anderes Medium haben als Facebook. Das sind Befunde vom Pew Center for Digital Research, die relativ regelmäßig die Nachrichtennutzung, insbesondere digitale Nachrichtennutzung, untersuchen. Aber wie steht es um die Qualität? Wenn man die jungen Leute danach fragt, wie gut fühlst du dich denn informiert über das tagesaktuelle Geschehen, dann haben wir oben Nachrichtenseiten im Internet. Das ist die Zeitung, die sich vom Papier emanzipiert hat. Die steht ganz oben mit dem größten grünen Segment. Und wenn Sie ganz runterschauen, da sehen Sie Facebook und die anderen Communities, also auch die, die Facebook aus Convenience, weil es halt dazu gehört, inzwischen auch als Nachrichtenquelle hauptsächlich nutzen, finden, dass es vergleichsweise die qualitativ schlechteste Quelle ist. Ob es überhaupt eine Quelle ist, darüber kann man sich streiten. Natürlich nicht in dem Sinn, dass hier Inhalte erzeugt werden. Ich will noch auf ein anderes Problem aufmerksam machen, ein Qualitätsproblem, weil ich mich damit gerade intensiv in der eigenen Forschung beschäftige. Nachrichten werden ja kuratiert bei Facebook und in anderen Social Networks durch Algorithmen, die im Wesentlichen auf das anspringen, was wir vorher genutzt und geliked haben. Und die Frage ist nicht, ob das dazu führt, dass unsere natürliche Selektivität verstärkt wird und dass auf der gesellschaftlichen Ebene eine Polarisierung stattfindet. Wir haben das Anfang des Jahres im Auftrag des BMBF in der großen Studie repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung erhoben. Und wir haben festgestellt, wenn Sie hier die äußerste Rechte und die zweitrechteste Säule anschauen, das sind die, die ihren Nachrichtenkonsum zumindest teilweise aus algorithmischen Nachrichtenangeboten wie Facebook, Google News und so weiter befriedigen. Das ist also auch schon immerhin ein Drittel, die das überwiegend tun. Und dann ist es nochmal ein gutes Fünftel, was das zumindest gelegentlich tut. Und in der nächsten Abbildung sehen Sie die gleichen Gruppen wieder. Und die haben wir gefragt, was sie von der Einwanderungspolitik von Angela Merkel halten, wie gut Deutschland die Zuwanderung bewältigen kann. Und die Kanzlerin habe gesagt, wir schaffen das. Wie sehen Sie das? Die Leute mussten sich entscheiden, es gab keine Mittelskala. Es gab vier Punkte auf der Skala. Starke Zustimmung, beziehungsweise starke Zustimmung, schwache Zustimmung und normale Zustimmung. Und starke Ablehnung und normale Ablehnung. Und wenn man diese Extrempositionen hier zusammenfasst, also das Blaue ist, ich stimme moderat zu oder ich lehne moderat ab. Das Rote ist, ich stimme stark zu oder ich lehne stark ab. Also egal, welche Richtung man tendiert, es sind die Extrempositionen. Und Sie sehen, wie von links nach rechts der Anteil der roten Säule steigt. Das heißt, je mehr algorithmische Medien ich nutze, ja, oder je stärker die algorithmischen Medien in dieser Gruppe verbreitet sind, desto uneiniger ist sich die Gruppe, desto stärker wird dort polarisiert. Ganz neue Daten, hat noch niemand gesehen. Ja, die Qualität der Nachrichten nimmt insgesamt ab. Ich will das kurz halten und hier für die USA ist das schön dargestellt, wie sozusagen das Unvermögen, die Umsatzverluste im Printbereich durch Umsatzzuwächse im Online-Bereich zu kompensieren, dazu führt, dass Personal abgebaut werden muss. Wir haben leider für Deutschland, und das wäre auch mal ein Thema, keine regelmäßige repräsentative Untersuchung der Qualität verschiedener Nachrichtenmedien. Das wird nur punktuell untersucht. Auch das zeigt eine gewisse Tendenz. Ich habe Ihnen deshalb Ergebnisse aus der Schweiz mitgebracht, wo das VÖG an der Uni Zürich seit einigen Jahren Qualität untersucht. Das hier sind die drei führenden Schweizer Tageszeitungen. Und Sie sehen, das ist nicht so ganz geradlinig, aber im Trend stimmen die immer stärker in der Themenwahl überein, Konsonanz. Und wenn man ganz verschiedene Mediengattungen, jedes Segment ist hier eine eigene Mediengattung, ganz links öffentlich-rechtlicher Rundfunk bis runter zu boulevardesken Online-Anbietern. Und die Linie, die Sie sehen, das ist ein Qualitätsindex, der geht von 0 bis 6. Und den Zeitverlauf, den sieht man immer in dem kleinen Segment von links nach rechts. Und wir sehen, dass es natürlich riesige Unterschiede zwischen den Medien gibt. Aber wir sehen vor allen Dingen, dass bei praktisch allen Medien in den letzten 3 bis 4 Jahren die Qualität ein bisschen nachgelassen hat. Das ist sicherlich nicht unproblematisch. Und mag in Teilen mit dem Verlust des Vertrauens in den Journalismus zusammenhängen. Nicht erst seit der Lügenpresse-Diskussion. Die Kollegen Reinemann und Fausi haben das hier mal seit Beginn der 90er Jahre zusammengestellt. Und wir können sehen, es ist lange her, dass die deutsche Bevölkerung mal in irgendeiner Befragung mehrheitlich gesagt hat, dass sie den Medien vertraut. Aber wir sehen auch, dass bis zum Jahr 2014, wo die Lügenpresse-Diskussion losgetreten worden ist, durch Pegida, sich da eigentlich nicht viel getan hat und dass das auch sozusagen in der Breite der Bevölkerung sich nicht sehr stark ausgewirkt hat. Trotzdem, Journalisten sind nach wie vor, Journalist ist kein sehr angesehener Berufsstand. Nach dieser Statistik hat das Ansehen sogar nachgelassen und wir wissen, dass das altersabhängig ist und sozusagen, je jünger die Person ist, desto weniger Vertrauen hat sie in Journalisten und Journalismus. Das habe ich Ihnen nicht gezeigt, aber ich zeige Ihnen hier den Zusammenhang mit der Bildung. Die Wertschätzung und das Vertrauen in Journalismus ist eine Funktion des formalen Bildungsgrades. Je höher der ist, desto mehr Vertrauen hat man, desto wichtiger hält man Journalismus. Und das ist von unmittelbarer Relevanz für unsere Untersuchung. Letzte These, die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz wird wichtiger. Lange Zeit sah es so aus, als würde politisches Interesse gerade in den jungen Gruppen dauerhaft nach unten gehen. Das hat sich seit der Jahrtausendwende ein bisschen geändert. Aber was wir immer noch sehen können, ist, dass die sogenannte Duty to keep informed, ja, dass ich mich nicht aus egoistischen Gründen, sondern aus staatsbürgerlichem Raisonnement informieren möchte. Das ist ja was zur deutschen politischen Kultur sehr stark gehört, sich auch lange Jahre in hoher Wahlbeteiligung Ausdruck verliehen hat. Und wir sehen, das ist auf dem absteigenden Ast, hier Befunde vom Allensbacher Institut für Demoskopie. Und bei den jungen Leuten, die traditionell weniger Duty to keep informed spüren, ist der Abwärtstrend genauso zu sehen. Das spricht schon mal dafür, dass man sich nicht so intensiv mit Nachrichtenkompetenz und was Qualität bedeutet bei Nachrichten auseinandersetzt. Und entsprechende Befunde haben wir bei einer Befragung von 2.500 sächsischen Schülern vor 2 Jahren auch festgestellt, die wir für die Landesmedienzentrale durchgeführt haben. Also stell dir einmal vor, auf der Welt ist eine schlimme Naturkatastrophe passiert, wurde da gefragt, welchem Medium, und die Medien berichten unterschiedlich, welchem würdest du am ehesten vertrauen? Und wir sehen, dass es hier nicht unbedingt die allgemein anerkannten Qualitätsmedien sind, die vorne rangieren, sondern es ist die Nähe, die Bekanntheit, ja, die hier den Ausschlag gibt. Bei der Presse, beim Fernsehen, beim Radio, Energy Sachsen als vertrauenswürdigste Nachrichteninformationsquelle. Und erst recht im Internet macht man sich so seine Gedanken, was die jungen Leute dort als vertrauenswürdigste Quelle angeben. Das ist nämlich mit 83% Facebook, eine repräsentative Befragung unter sächsischen Schülern. Was ist überhaupt Journalismus? Wie unterscheidet er sich von anderen kommunikativen Tätigkeiten und Berufen? Wir stellen fest, dass je jünger die Leute sind, dass je intensiver sie sich im Feld der Online-Medien bewegen, desto weniger sie differenzieren. Also Sie sehen hier der helle Balken, das sind jeweils die Nichtnutzer von Social Media. Die roten sind wenig Nutzer und der schwarze Balken sind viel Nutzer. Und Sie sehen, immer ist es so, bei jeder dieser Tätigkeiten oder Online-Angebote hat der schwarze Balken die Werte, die am nächsten zur Zustimmung sind. Ja, das ist Journalismus. Ganz eindeutig, voll und ganz oder ganz bei Internetangeboten von Zeitungen oder Internetangeboten von Fernsehen. Aber wenn wir ein bisschen weiter runterschauen, auch noch bei Wikipedia und bei Weblogs. Der schwarze Balken ist noch links, endet links von der 3. Also auch hier würden diejenigen, die in den Social Media unterwegs sind, mehrheitlich noch sagen, ja, das ist Journalismus, wo ich sagen würde, Vorsicht, so bringen wir das unseren Studenten eigentlich nicht bei. Also, Nachrichtenkompetenz ist wichtig. Nachrichtenkompetenz ist ein kritisches Thema. Und das führt uns ganz eindeutig auf die Rolle der Schule. Wir haben in den letzten 30 Jahren keine einzige Studie gefunden, die das untersucht hat. Medienkompetenz, ja, das wird oft untersucht. Aber unter Medienkompetenz, da werden normalerweise andere Dinge gehandelt, andere Belange. Da geht es um Datenschutz, da geht es um Mobbing, da geht es darum, wie man technisch Medien nutzt. Da geht es um Informatik. Aber es geht nicht um die gesellschaftliche Rolle von Medien, um Gemeinwohl und politische Belange. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben auch das Konstrukt Medienkompetenz in mehreren Dimensionen, die ich jetzt hier nicht die Zeit habe zu erklären, inhaltsanalytisch gemessen. Genauso wie das engere Konstrukt Nachrichtenkompetenz, das sich jetzt explizit bezieht auf journalistisches Arbeiten, aber nicht nur das, sondern auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die öffentliche Aufgabe der Medien und dergleichen mehr. Sie sehen, es ist hier, hat hier eine ganze Latte von Unterdimensionen, die wir alle gemessen haben. Wir haben das in verschiedenen Stufen des schulischen Bildungssystems gemessen. Zunächst haben wir uns alle Dokumente der Kultusministerkonferenz angeschaut und haben uns gefragt, kommt dort Medienkompetenz, kommt dort Nachrichtenkompetenz vor und in welchem Kontext ist das der Fall? Wir haben uns sodann für 3 Länder, Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen, die Lehrpläne angeschaut und die Schulbücher. Eine weitere Komponente, nämlich eine Befragung von Lehramtsstudierenden und eine Analyse von Studienordnungen, das ist noch unterwegs. Damit sind wir noch nicht fertig, aber zu den anderen Komponenten stelle ich Ihnen heute gerne einige Ergebnisse vor. Zunächst die Dokumente der KMK. Da gibt es verschiedene Kategorien. Die wichtigsten hier sind Bildungsstandards und einheitliche Prüfungsanforderungen. Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, dass, ich sag mal, die sprachlich-kulturellen Grundlagen, Informationskompetenz, Sprachkompetenz, also sehr allgemeine Dinge, das wird zu verschiedenen Fächern angesprochen. Auch wenn es um Medienbezüge gibt, wird das noch fast zu jedem Fach gefordert. Aber Nachrichtenbezüge sind schon seltener. In den Fächern Ethik und Philosophie kommen sie gar nicht vor. Wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, was dort unter Medienkompetenz verstanden wird, Wertschätzung der gesellschaftlichen Relevanz von Medien, Medienumgang, Medienkunde, die unterscheiden zu können, Medienkritik, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen und sie selbst gestalten zu können. All diese Elemente werden von der KMK in diesen Rahmenvorgaben für Deutsch angesprochen, für die anderen Fächer nur vereinzelte Dimensionen. Das lasse ich mal weg, die Beispiele dafür, weil wir ein bisschen Zeit einsparen sollen. Was die Nachrichtenkompetenz angeht, finden wir allerdings sehr, sehr wenig und fast nur im Hinblick auf den Deutschunterricht. Und da fällt schon mal auf, dass die erste Spalte leer bleibt, nämlich Wertschätzung der gesellschaftlichen Relevanz von Medien, Bedeutsamkeit des Mediensystems für die Politik und dergleichen. Das wird da gar nicht angesprochen, sondern es geht um Nachrichtenkunde, Erkennen von Nachrichten, Nachrichtengestaltung. Ein starker Fokus auf die Inhalte. Wir werden das nachher noch sehen, auch dass das in den Schulbüchern dann ähnlich ist. Außerdem gibt es von der KMK spezielle Dokumente zur Medien- und Lehrerausbildung, Lehrerbildung. Dort finden wir fast keine, da finden wir gar keine Bezüge, das sind insgesamt nur 6 Dokumente zur Presse, wohl zu anderen Medien, und man erkennt, dass die Schwerpunkte hier eher auch technischer Natur sind, medienkundlicher Natur, alle möglichen Aspekte von Medienkompetenz sind erwähnt, aber die Beispiele vielleicht nachher auf Nachfrage, wenn das gewünscht ist, aber was die Nachrichtenkompetenz angeht, fast vollständige Fehlanzeige, keine Bezüge zur Nachrichtenkompetenz in diesen Bildungsanleitungen. Ja, die Lehrpläne in den 3 untersuchten Bundesländern. Wir haben alle Lehrpläne der Fächer Deutschgeschichte, Gemeinschaftskunde und Ethik untersucht. Fürs Gymnasium, für die Realschule, für die Klassenstufen 5 bis 10. Und hier sehen wir die Ergebnisse für Sachsen. Relativ viel nachrichtenkundliche Elemente. Aber erneut ist es so, dass sozusagen die systemische Komponente, die öffentliche Aufgabe der Medien nur im Deutschunterricht, nur für den Deutschunterricht vorgeschrieben wird. Und ansonsten geht es im Wesentlichen um inhaltliche Dimensionen. In Berlin sieht es ähnlich aus, noch ein bisschen weniger Nachrichtenkompetenz. Und in Nordrhein-Westfalen muss man feststellen, dass es dort nur ganz wenige Bezüge zur Nachrichtenkompetenz geht. Sachsen wird ja viel gescholten, was Defizite in der politischen Bildung angeht. Aber was die Nachrichtenkompetenz angeht, schaut das hier ein bisschen besser aus. Ja, letzte Komponente, die Schulbücher. Wir haben von den 3 größten Verlagen sämtliche Schulbücher untersucht, die in diesen 3 Bundesländern angeboten werden. Das waren insgesamt 361 Schulbücher. Wir gehen davon aus, dass das ungefähr 90% des Schulbuchmarkts abdeckt. Wir sehen, in fast jedem Schulbuch kommt Medienkompetenz vor, aber nur in der Hälfte der Schulbücher kommt Nachrichtenkompetenz vor. Das, was Sie dazwischen sehen, Nachrichtenbezüge, das ist, wenn Nachrichten so als Beispielmaterial, ne, ein geschichtlicher Vorfall wird erläutert, aber eigentlich ohne Bezug zu Nachrichtenkompetenz erwähnt werden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind fast nicht vorhanden. Auch zwischen Gymnasium und Realschule gibt es kaum Unterschiede, aber wir sehen, dass das in der 5. bis 6. Klasse, für die 5. bis 6. Klasse noch nicht so stark ausgeprägt ist und erst später kommt. Und auch hier, ähnlich wie in den Lehrplänen, ist es vor allen Dingen in Deutsch und Gemeinschaftskunde. Das ist ein Ergebnis, was uns überrascht hat, dass Nachrichtenkunde nach diesem Maßstab sehr präsent ist in den Schulbüchern. Allerdings muss man sich vergewärtigen, dass diese Prozentzahlen zunächst mal nur ausgesagt haben, kommt das überhaupt in diesen Büchern vor. Wenn wir uns genauer anschauen, welchen Anteil macht das aus, dann stellen wir fest, der Anteil ist sehr gering. 2%, 2,5%, 1% oder sogar weniger als 0,5% im Fach Geschichte der kompletten Texte befassen sich mit Nachrichtenkompetenz. Hier sehen Sie es nochmal als Anzahl von Seiten in diesen Schulbüchern ausgedrückt. Das ist relativ wenig und wir wissen natürlich auch nicht, wenn es in den Lehrplänen nicht vorgeschrieben ist, ob die Lehrerinnen und Lehrer das überhaupt verwenden. Hier sehen Sie eine Wordcloud aus den Kapiteln, in denen es um Nachrichtenkompetenz geht. Und da können wir schon sehen, Reportage, Textsorten, Kommentar, Nachrichten, Schreiben, Lesen. Also hier geht's, und das ist ja auch der Schwerpunkt, das ist ja auch der Schwerpunkt des Deutschunterrichts. Hier geht es um Textsorten. Ja? Nachrichtenkompetenz, das ist in deutschen Schulbüchern im Wesentlichen die Arbeit mit Texten. Um das Mediensystem geht es nur in ungefähr einem Drittel der Bezüge und in ganz, ganz wenigen Seiten, im Schnitt weniger als eine Seite pro Schulbuch. Die Zeitung, und nach allen bisher dargestellten Ergebnissen müssen wir befürchten, dass das nicht die emanzipierte papierlose Zeitung ist, sondern die klassische papierene Zeitung, aber das werden wir noch prüfen, die spielt als wichtigstes, als häufigstes Medium in diesem Kontext eine Rolle. Die modernen Medien, die digitalen Medien, Nachrichtenmedien, Online-Zeitungen, soziale Netzwerke und Blogs, die rangieren hier unter ferner Liefen. Und auch das ist etwas, woran man sicherlich etwas ändern sollte. Also, wir haben gesehen, dass es zahlreiche Vorgaben gibt zur Medienkompetenz durch die Kultusministerkonferenz, aber kaum zu dem, was uns hier interessiert, nämlich der Nachrichtenkompetenz. Wir haben gesehen, die Lehrpläne sind recht unterschiedlich nach Bundesländern. Es gibt Bezüge zur Nachrichtenkompetenz, aber hauptsächlich in inhaltlicher Hinsicht. Und das ist genau das, was wir auch in den Lehrbüchern feststellen, dritter Block. Sie nimmt dort einen geringen Raum ein und der Fokus liegt fast gänzlich auf Inhalten, die systemischen Aspekte, die öffentliche Aufgabe kommt zu kurz. Und bei all dem wissen wir auch nicht, in welchem Umfang, nach dem jetzigen Stand der Untersuchung, das im Unterricht benutzt wird, denn es ist ja in den Lehrplänen nur in Teilen vorgeschrieben. Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Hagen. Spannende Untersuchung. Wir versuchen das, was Sie jetzt sehr detailliert vorgestellt haben, wir haben es nicht abgesprochen, vorher dramatisch zuzuspitzen. Sie haben eine Skala von 1 bis 6. 1 bedeutet sehr gut, 6 bedeutet ungenügend. Welche Schulnote würden Sie für die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in deutschen Schulen vergeben?
In den Schulen eine 3, was die politischen Vorgaben angeht, eine 4.
3 würde aber befriedigend heißen, das wäre ja fast in Ordnung.
Ja, also Sie können mich auch noch zu einer 3 minus oder einer 3 bis 4 hinreißen. Der Punkt ist, wir wissen eben nicht so ganz genau, was das Schulbuchangebot angeht, denke ich, hat es zumindest die Erwartungen übertroffen. Mhm. Deshalb vielleicht die 3 und nicht die 4. Aber wir wissen eben nicht, inwiefern das im Unterricht wirklich benutzt wird. Benutzen müssen es die Lehrerinnen und Lehrer nicht. Okay. Unbedingt, das haben wir ja aus den Vorgaben der Lehrpläne gesehen.
So kann doch die Wahrnehmung von Fakten auseinanderklaffen. Ich wäre bei einem satten Mangelhaft in meiner Wahrnehmung geblieben, nach dem, was ich gesehen habe auf Ihren Folien. Lassen Sie es uns an einer anderen Stelle versuchen zuzuspitzen. Sie haben in drei Bundesländern untersucht, in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Das ist hier im Raum, besonders bei den Vertretern von den Verlagen aus diesen drei Bundesländern, besonders aufmerksam betrachtet worden. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sachsen deutlich besser dasteht als Nordrhein-Westfalen, oder habe ich da schon wieder was missverstanden?
Das sieht nach diesen Ergebnissen so aus, ja.
Sachsen deutlich besser.
Sachsen schreibt in seinen Lehrplänen in verschiedenen Fächern deutlich mehr Bezüge zu Nachrichtenkompetenz vor, als das in Nordrhein-Westfalen der Fall ist.
Würden Sie der Botschaft zustimmen? Es gibt nur 2 Antwortmöglichkeiten. Ja oder nein? Es besteht bei der Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in deutschen Schulen noch ein großer Nachholbedarf.
Auf alle Fälle.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Danke Ihnen,
Professor Lutz. Danke.